Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Felix Müller von OnLogist. Viel Spaß beim Hören.
Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
Aber ist es, also macht ihr denn auch so ein Geschäft oder wirklich jetzt nur in erster Linie B2B?
Also du sprichst natürlich ein bisschen was an, was jetzt kurz vor dem Launch steht. Wir wollen auch in den B2C-Bereich rein und haben da eine Lösung, die ist kurz vorm Release. Ich kann auch schon drüber sprechen. Das Ganze wird genau diesen Bereich abdecken, dass auch die Privatkunden ihre Fahrten direkt einstellen können und sagen, gut, ich kaufe mir bei einem namhaften Autoportal ein Gebrauchtwagen aus München, möchte ihn gerne nach Hamburg holen. Ich brauche dafür eine Fahrt und brauche einen Fahrer und der soll mir das hochbringen.
Genau, ja, mega. Also ja. Das heißt, wenn man bei Mobile irgendwie ein Auto findet, was man cool findet, dann, und habt ihr auch schon Gedanken, na gut, also ist jetzt hier echt ein bisschen weit raus, aber wäre natürlich so, man muss es ja irgendwie dann anschauen sozusagen vor Ort und könnte es dann ja mitnehmen. Oder bietet ihr auch dann so einen On-Top-Service an, dass sich immer das Auto auch nochmal kurz anguckt, irgendwie einen Check macht oder so?
Also wir konzentrieren uns voll auf die Logistik, weil unsere Philosophie ist ein bisschen, wenn man sich verzettelt, dann ist das eine klare Message. Wir machen auch nicht zum Beispiel aktuell Trucks, wir machen wirklich eigene Achse, bedeutet, dass sich ein Fahrer in das Auto reinsetzt und fährt. Das heißt, es muss ein zugelassenes Fahrzeug sein, beziehungsweise es gibt auch Dienstleister mit roten Kennzeichen, aber hauptsächlich, das ist unser Ziel. Die TÜV-DEKRA-Checks, da gibt es einige am Markt, das wären absolut gute Kooperationspartner, dass man ein Kombiprodukt daraus macht und sagt, gut, gecheckt und überführt, ja, in diese Richtung geht unser Ansatz jetzt auch, aber wir decken hauptsächlich den Teil eben Logistik ab.
Ja, sehr gut. Ich bin gespannt, was das wird. Vielleicht kann ich euch dann direkt mal nutzen. Auf jeden
Fall. Klar, gerne.
Sehr gut. Ich würde gerne mal wissen, wenn du mal so überlegst, du bist jetzt seit 12 Jahren selbstständig, OnLogist hast du seit 2014, also jetzt so 7. Jahr ungefähr, in dem das läuft. Wenn du mal so rüberlegst, was war so die beste Entscheidung, seitdem du dich selbstständig gemacht hast? Was würdest du sagen?
Also die beste Entscheidung, würde ich sagen, ist das, was ich am Anfang schon erzählt habe, dass wir uns eben nicht abhängig von externen Geldgebern, sondern versucht haben, aus eigener Kraft zu starten und aus eigener Kraft das Ding zum Laufen zu bekommen. Das war für uns eine sehr gute Entscheidung, weil wir dadurch flexibel auf Krisen und ähnliche Sachen auch agieren konnten. Es waren manche Pläne eben, die nicht so aufgegangen sind, dann hat es ein halbes Jahr länger gedauert und wir sind niemals in irgendwelche Probleme gekommen dadurch, weil wir einfach unternehmerisch vorsichtig agiert haben. Das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung und die bezogen auf OnLogist die Entscheidung, das Produkt so zu erweitern, dass wir eben das Thema Einzelunternehmer und es war vorher was eher eine Prozesssoftware, ein Marktplatz für interne Verwendung, dass wir das Ding so geöffnet haben, das war eigentlich ein Riesenerfolg, dass OnLogist sich von den Großdienstleistern auch immer weiter zu fragmentierten Kleinstdienstleistern und dafür waren viele Schritte notwendig. Wir haben uns eine Lösung ausgedacht mit einem Partner-Factoring-Unternehmen, was das ganze Thema Clearing, also es ermöglicht Großkonzernen mit einer Vielzahl von Hunderten oder Tausenden Dienstleistern zusammenzuarbeiten, ohne in der Buchhaltung erschlagen zu werden. Und da haben wir uns ein geschicktes Abrechnungskonzept überlegt, was über dieses Factoring-Unternehmen läuft. So, das heißt, der Auftraggeber hat wirklich nur einen Knotenpunkt, eine Zahlstelle, eine große Versicherung, die alles abdeckt. Und das waren so das war, glaube ich, der Kicker, der OnLogist dann nochmal aufs nächste Level geschoben hat.
Okay. Das würde mich auch nochmal interessieren. Wenn man jetzt mal so überlegt, du hast ja gesagt, wie würdest du sagen, ist so das Verhältnis zu Solo-Selbstständigen bei euch, die fahren zu großen Dienstleistern?
50-50, würde ich sagen.
Also das heißt, die Hälfte sind wirklich dann Solo-Selbstständige, die dann wirklich Autos fahren sozusagen.
Genau.
Und deswegen, wo du das Thema gerade Versicherung, Abrechnung, wie stelle ich mir das vor? Weil am Ende des Tages, wenn die so ein Auto zerschroten, ne, wie läuft das dann ab? Oder beziehungsweise, ich habe es ja bei mir gesehen, da wird so ein Auto geliefert, dann ist da schon direkt ein Steinschlag dran oder eine Schramme.
Ja.
Dann macht er ja Fotos, meldet das und so weiter. Aber wie funktioniert das so in der Praxis? Weil ich glaube, bei der Vielzahl der Geschichten würde mich das schon interessieren, wie ihr das managt.
Auch da wieder Digitalisierung. Wir haben ein integriertes Schadenstool. Mhm. Das heißt, die Auftraggeber haben ein Schadenscockpit, wo sie Schäden melden können, wo sie Schäden einsehen können und dieses Tool ist direkt mit der Ergo-Versicherung verbunden. Und die Ergo-Versicherung ist unser Rahmenvertragspartner, der für jeden Dienstleister, der diese Ergo-Versicherung in Anspruch nimmt, einen Versicherungsschein pro Fahrt ausstellt. Das heißt, wirklich jede Fahrt ist 100% versichert und über diesen digitalen Weg können Schäden einfach bearbeitet werden und direkt über Schnittstelle auch an die Ergo weitergeleitet. Das heißt, es geht wahnsinnig schnell. Es wird im Außenverhältnis erstmal reguliert gegenüber dem Geschädigten und im Innenverhältnis wird es danach geklärt. Also auch das ist super einfach. Um Schäden zu vermeiden oder auch beweisen zu können, haben wir ein digitales Schadensprotokoll, eine Mobile App. Das heißt, wirklich jeder Fahrer, der das nutzen möchte, kann am Anfang ein Checkout und ein Check-in machen, dass alles auch wirklich protokolliert ist und dadurch auch schnell abgewickelt. Es ist ja nichts nerviger, als wenn man gerade ein neues Auto oder irgendeine Nachwehen hat. Das ist damit geregelt. Und nur so ist das mit der Vielzahl der Fahrten überhaupt handelbar, indem wir das Ganze ein bisschen strukturiert und digitalisiert haben.
Okay. Jetzt hattest du gerade erzählt, die beste Entscheidung war wirklich, das Produkt zu öffnen, ein Stück weit so diesen großen Ansatz. Wenn du jetzt mal zurückverlegst, was war die schlechteste in den letzten Jahren? Was würdest du sagen, war wirklich so die allerschlechteste Entscheidung, wenn es die überhaupt gab? Und was habt ihr da mitgenommen aus dieser Geschichte?
Also ich glaube, die schlechteste Entscheidung war jetzt für mich persönlich, in allen Themen drin zu sein und nicht, ich weiß nicht, das ist ja immer so typisch, ich kann nicht delegieren. Nein, trotzdem abgeben und das war, glaube ich, eine ganze Zeit lang waren Moritz und ich in allen Themen irgendwie involviert. Und das war schlecht. Und je mehr wir, glaube ich, auch dem Team vertrauen oder das Team uns vertraut und gegenseitig dann einfach auch Themen, ja, dann sollen sie einfach so sein, wie sie sind. Und vielleicht hätte ich es anders entschieden, aber wir haben echt die Philosophie, Hauptsache machen. Das Schlimmste ist nicht machen. Also es ist egal, hat sich vielleicht falsch entschieden, dann kann man danach mal drüber sprechen. Wenn das dritte Mal jemand falsch entschieden hat, dann muss man nochmal drüber sprechen. Aber lieber eine Entscheidung treffen, als einfach liegen lassen. Und das hat, glaube ich, uns sehr viel Freiheit auch wieder da im Innenverhältnis in der Firma gebracht.
Und wenn du so überlegst, jetzt die letzten 7 Jahre bei OnLogist, gab es so eine Art Tipping Point, also so einen Punkt, wo es exponentiell Wachstumssteigerungen gab. Gab es den so, wo du sagst, ab da ging es ab, da haben wir irgendwas gemacht und dann zack, ging die
Kurve. Also es ist bei uns immer in Etappen gegangen, das waren immer große Stufen. Das heißt, natürlich hat ein großer Auftraggeber hat ein bestimmtes Volumen pro Jahr, was er so an Fahrten beauftragt. Mhm. Und sobald man einen so einen Großkunden gewonnen hat, ist es eigentlich eine große Stufe nach oben gegangen. Das heißt, es war nicht so eine Kurve, sondern eher so eine Treppe. Und diese einzelnen Treppen, die hat man ordentlich gemerkt. Und ich würde sagen, so nach im Jahr 2, 2,5, da kam dann so der erste wirkliche Großkunde mit seinem gesamten Volumen drauf und das war so der Tipping Point, wo wir auf einmal gemerkt haben, wow, jetzt geht's richtig los. Die ersten 1,5, 2 Jahre haben wir das, wie gesagt, aus der Agentur selber finanziert und danach konnten wir dann eigentlich freier agieren.
Und gab es denn auch so Wachstumsschritte, dass du sagst, so das Marketing oder wirklich die Einstellung von den Mitarbeitern hat dann auch nochmal richtig Wachstum gebracht? Oder war es wirklich, weil du ja gesagt hast, ihr habt alles mehr oder weniger am Anfang mit Control selber gemacht. Mhm. Ist ja meistens so, weil man was aufbaut, dann will man den Prozess kennen, führen durch Vorbilder. So ist ja auch alles nicht schlecht. Ne? Am Ende muss man ja auch irgendwie ein Stück weit wissen, was da los ist im Unternehmen, bevor man es abgibt. Aber war das auch so ein entscheidender Faktor?
Vor allen Dingen, dass wir, glaube ich, auch externe Beratung dazu genommen haben. Also das heißt Richtung Marketing, Richtung PR, dass wir gesagt haben, gut, das ist auch ein wichtiges Instrument und das geben wir raus, das geben wir ab. Das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Alle Pressearbeit hat uns enorm viel geholfen. Wir hatten am Anfang gedacht, ach komm, wir sind eine riesen Nische, aber doch irgendwie klein nach außen. Da kennt man die namhaften Player und muss man jetzt noch groß PR machen. Aber auf einmal durch so Pressesachen kamen wahnsinnig viele Kooperationsmöglichkeiten beziehungsweise auf einmal neuer Input für die Firma, mit dem wir vorher so gar nicht gerechnet haben. Das hat uns auf jeden Fall auch sehr geholfen.
Gab es da so eine Geschichte, an die du dich erinnerst, die besonders herausragend war?
Ja, lustigerweise, wir waren mit den genannten Münchner Kunden schon lange im Gespräch und hatten so eine Clients-Kooperation. Und wir haben, ich weiß nicht, ob du es kennst, das Hamburger Abendblatt. Das kennen vielleicht nur die Hamburger, aber es ist auf jeden Fall nicht so das Magazin, wo man sagt, oder die Zeitung, das ist jetzt das deutschlandweite Riesenfachblatt. Und da war ein Artikel, der war wirklich sehr gut und gut geschrieben. Und auf einmal haben wir einen Anruf in München bekommen. Ja, ihr habt ja ein Klasse, haben wir euch gelesen. Ich so, wie kommt denn der Hamburger Abendblatt-Artikel nun nach München? Aber hat geholfen, selbst das klappt.
Also wirklich dann sozusagen Proof of Concept, dass dann jemand nochmal von außen das Ganze beurteilt. Und dann und klassische Werbegeschichten, auch so Instagram, SEO, SEA, also Blogartikel, gibt es da tausend Möglichkeiten.
Machen wir auch. LinkedIn ist für uns eigentlich ein sehr dankbarer Kanal. Also wir spielen alle Kanäle. Mhm. Es ist natürlich auch immer die Zielgruppe. Wir haben ja eigentlich zwei Seiten. Wir haben einerseits eben die Dienstleister. Da müssen wir die Dienstleistergewinnung, wo gibt es Fahrdienste oder Möglichkeiten, da noch neue auf die Plattform aufmerksam zu machen. Es ist ja auch ein sehr flexibler Job. Das heißt, manche sagen, gut, ich will ab und an mal ein Auto fahren, ich habe einen Gewerbeschein, ich melde mich an. Die haben keinerlei Verpflichtungen. Sie können so viel fahren, so wenig fahren, wie sie möchten. Sie können pausieren. Also es ist einfach, ist kostenlos für die Dienstleister und ohne Verpflichtung. Und da machen wir natürlich ganz andere Werbung als für die großen Auftraggeber. Bei den großen Auftraggebern bzw. Werkstattketten, da geht es eher so in die Fachbereiche, Fachmedien und eben auch Businessportale.
Und bei den großen Auftraggebern, die großen kennt man ja alle sozusagen. Ja. Jetzt kenne ich mich in dem Markt nicht so gut aus im Detail. Wie ist das mit der Durchdringung? Ich stelle mir das so vor, wenn man die großen 3, 4, 5 hat, dann was gibt es da noch an Möglichkeiten sozusagen zu wachsen?
Ausland. Also bei denen, klar, in Deutschland, Autovermietmarkt, da sind wir ziemlich durch. Mhm. Jetzt gibt es noch viele kleinere Autovermieter. Mhm. Da haben wir auch einige dran, aber da mit den großen Namen, das ist eher vor allen Dingen jetzt Wachstum ins Ausland.
Seid ihr schon in anderen Ländern aktiv?
Wir sind europaweit aktiv, insbesondere eben Rückholer, also das, was du anfangs angesprochen hast. Du fährst mit deinem Auto einen Weg nach Portugal, nach Spanien, und stellst es da ab, dann zahlst du eine heftige Einwegmiete, Aufschlag, und dann wird davon quasi wiederum ein Dienstleister beauftragt. Mhm. Und wir sind aber auch jetzt in den ersten Schritten und auch schon im Live-Betrieb in europäischem Ausland. Und das ist auch unser Ziel jetzt für 2021, da weiter zu wachsen.
Was wäre so der größte Wachstumsmarkt? Ist das eher so wirklich Fernost, also Asien oder USA?
Also USA ist natürlich bombastisch. Mhm. Das ist vom Vermietmarkt her sind das die größten. Aber auch in Europa ist noch genug Fleisch am Knochen. Also die großen Vermietmärkte sind hier UK, Frankreich, Spanien, Italien. Das sind die Dinger. Vor allen Dingen UK ist ein sehr attraktiver Vermietmarkt. Mhm. Leider mit Brexit macht es einen ein bisschen wieder nerviger, aber das wäre auch ein Ziel für uns.
Und was mich nochmal auf jeden Fall, ich finde das schon sehr spannend so, der ganze Automobilmarkt verändert sich ja gerade. Also von Abo-Modellen wie der Fahren GmbH, wie ich hatte ja erzählt, dass ich den Gründer im Podcast hatte, ist ein Zufall, aber diese Abo-Modelle, es kommt E-Mobilität, das heißt in Zukunft beim Fahrdienst kann ich mir schon vorstellen, wenn es jetzt nicht gerade Tesla ist oder sonst was, nach 400, 500 Kilometer ist ja auch Ende sozusagen. Ja. Das sind ja, denke ich, auch alles Dinge, die bei euch jetzt zu Veränderungen führen werden. Ja. Wie beurteilst du das so? Siehst du das als Chance? Wo siehst du da auch die Richtung hingehen? Weil es gibt ja auch sowas wie Wasserstoff und so Geschichten, aber in erster Linie merkt man ja gerade, es geht irgendwie alles in die E-Mobilität, was Elektro angeht, und ich parke ja gerade selbst bei euch vor dem Gebäude hier an so einer Ladestation, musste da hier wieder zu meinem Nerven, da muss man wieder ein paar Euro dafür bezahlen für den Kram, weil umsonst ist es natürlich auch nicht. Wie siehst du das so aus deiner Sicht? Du
bist ja also das sind ja zwei Fragen, Mobilität der Zukunft und Antrieb der Zukunft. Das Thema Mobilität der Zukunft ist ja ganz klar Nutzen statt Besitzen. Da haben wir natürlich noch wieder einen Unterschied zwischen urbanen Gegenden oder ländlichen. In urbanen Gegenden wird das Auto immer mehr ein Servicegedanke. Das heißt, die Autos unterscheiden sich ja heutzutage eigentlich kaum noch, außer im Markenbewusstsein, aber von der Qualität und Nutzbarkeit sind alle Autos fahren eigentlich ziemlich gut. Da kann man wenig Unterscheidungsmöglichkeiten. Das heißt, für die OEMs und andere Anbieter ist es wichtig, einen besonders guten Service zu bieten. Das heißt, das Auto muss genau dann da sein, beziehungsweise die Mobilitätslösung, wann es gebraucht wird. Und dafür sind natürlich für uns sehr viele Chancen, das zu begleiten im Hintergrund als Rückgrat dieser Mobilitätsbewegung. Ich glaube, was waren Zahlen? Bis 2030 werden in Europa 20 Millionen Autos in Flotten sein. Also das ist schon ein enormer Anteil.
Wie viel sind jetzt im Moment
gerade? Weißt du? Aus dem Kopf. Okay. Ja, dann das Thema E-Mobilität ist jetzt schon für uns eine Veränderung. Also alleine bei der Beauftragung der Plattform von da muss ein E hinterm Kennzeichen und es darf keinen Fehler melden, bis hin zu die Zeit. Auf einmal werden die Preiskalkulationen natürlich für Dienstleister schwieriger. Vorher haben sie gesagt, okay, 100 Kilometer, weiß ich, wie lange ich dafür brauche. Und wenn ich einmal tanken muss, dauert das vielleicht 5 Minuten, wenn ich noch ein Eis esse, vielleicht 10. Mhm. Aber damit konnten sie ungefähr sich ausrechnen. Wenn sie natürlich, es kommt sehr stark auf das Auto, was sie dann überführen, drauf an, ob sie jetzt eine lange Reichweite haben oder einen leergelutschten kleinen Smart, der vielleicht nur irgendwie 80 Kilometer, wie auch immer, weit kommt, dann geht deren Kalkulation nicht auf. So, und das heißt, das ist eine Herausforderung, da die Dienstleister technisch zu unterstützen, dass sie eben angemessen kalkulieren können, was sie für diese Fahrt veranschlagen möchten und auf der anderen Seite sie auch technisch ausstatten mit Ladenkarten, dass sie Möglichkeiten haben, das Auto schnell und effizient zu laden. Ist aber ein Problem, die Reichweiten sind noch zu kurz für die lange Überführung.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Das heißt, wenn wirklich jetzt irgendwie 800 Kilometer mit, selbst mit dem besten E-Auto, ja, das kommt dann vielleicht 500, 600.
Ja.
Und dann muss ja zwingend irgendwie 20, 30, 40 Minuten geladen werden. Müssen denn die Dienstleister die Autos voll getankt zum Kunden bringen? Oder ist das, also müssen die vorher nochmal...
Es kommt auf die Auftraggeber drauf an. Also jeder Auftraggeber definiert, wenn er einen Auftrag veröffentlicht, was gemacht werden soll. Mhm. Das wissen wir vorher nicht. Der Auftraggeber schreibt rein, zum Beispiel bei einem Auto, jetzt beim Benziner, was ausgesteuert werden soll, das soll aus der Flotte raus, Autovermieter, da steht immer drin, soll nicht getankt werden, weil das wäre verschenktes Geld. Mhm. Die Autovermieter zahlen ja den Tank dann später, den Dienstleistern. Ja. Auf der anderen Seite, wenn sie sagen, es muss in die Mietstation rein, soll es vollgetankt zurückgegeben werden. Also da gibt es immer je nach Auftrag verschiedene Vorgaben. Mhm. Genauso ist es natürlich mit einem vollgeladenen Auto. Für einen Endkunden ist natürlich einmal, es gibt zum Beispiel gewaschen, dass der Dienstleister es nochmal waschen soll. Gibt es ganz verschiedene Ansätze.
Und wenn du jetzt mal so eine Fahrt, weiß ich nicht, Hamburg, München, was würde die kosten ungefähr, wenn man so einen Dienstleister beauftragt?
Von 0 bis x Euro, weil es ist immer eine Mischkalkulation. Die Dienstleister haben ja die Möglichkeit, durch unseren Marktplatz sich verschiedene Touren zusammenzustellen. Mhm. Sie sehen das volle Angebot und am besten ist für sie natürlich, dass sie eine Hin- und Rücktour haben oder eine Dreieckstour, dass sie immer in einem Auto sitzen, wo sie gerade Geld verdienen. Und oft muss es ja so sein, das Auto muss da abgeholt werden, dann musst du erstmal mit dem Bus, Bahn, wie auch immer dahin kommen, dann müssen sie von da Zielstation wieder zurückkommen und das sind alles Sachen, die der Fahrdienstunternehmer selber kalkulieren muss, was sich für ihn lohnt. Und wir haben es teilweise gehabt, dass Fahrten für 0 Euro weggegangen sind. Und also sehr, sehr häufig auch. Und warum? Weil das zum Beispiel ein fehlender Schenkel ist zwischen zwei Verbindungsfahrten. Und da sagt der Dienstleister, gut, dann fahre ich lieber für 0 Euro oder für 5 Euro oder für kaum was, um die Verbindungstour zu haben, weil mit den anderen beiden Touren, da mache ich meine Marge, da verdiene ich das Geld.
Ja, unglaublich. Das ist eigentlich ganz schön krass, dass das so ist. Abgefahren.
Ja, das System zeigt auch, man kann suchen, man hat Start- und Zielorte, Verbindungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich sehr bequem für den Dienstleister. Und genau das ist eben auch der Vorteil. Wir wollen, dass es für beide Seiten der Plattform Vorteile bringt, das zu nutzen. Der Auftraggeber hat einen großen Skalierungseffekt und hat einen Volumeneffekt. Und der Dienstleister hat einfach ein volles Marktpotenzial und hat nicht nur die Tour, bei der er zum Beispiel angerufen wird, hallo, machst du die Tour? Und dann muss er nur für die Tour kalkulieren, sondern er kann sich selber frei seine Tour im Planung zusammenstellen mit Hilfe des Portals.
Was jetzt mir so noch im Kopf rennt, wieso macht das ein Automobilanbieter wie Sixt? Also wieso machen die das nicht selber sozusagen? Theoretisch sind die ja wahrscheinlich groß genug, um sowas selbst zu handeln. Warum nutzen die euch als Dienstleister bei der Geschichte?
Na, es gibt, es ist ja ein Marktplatz, wo es nur einen Auftraggeber gibt, ist immer relativ witzlos. Genau diese Kombinationsmöglichkeiten sind dann eben nicht da. Und die meisten großen Autovermieter haben teilweise, ich sag mal, digitale Vergabemöglichkeiten. Also entweder nutzen sie 100% uns oder sie haben noch irgendeine vorgeschaltete Sache, wo sie sagen, sie haben noch zum Beispiel ein paar angestellte interne Fahrer oder sie haben noch einen festen Rahmenvertragsdienstleister. Und schalten uns dann dazu. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, den Marktplatz im Marktplatz oder die Vergabe und uns als Marktplatz darunter zu schalten. Und das macht ja gerade den Spaß aus, dass auf OnLogis eben alle vertreten sind. Mhm. Und du kennst die großen Flugvergleichsportale. Wenn du da eingibst, du möchtest von Hamburg nach Rom fliegen, möchtest auch nicht nur eine Airline sehen, sondern du willst mal alle Airlines und alle Verbindungsmöglichkeiten sehen. Und genauso ist es eben für die Dienstleister, die wollen in einer Maske alle Auftraggeber sehen, über ein Tool alle Auftraggeber auch abrechnen können, einen Zugang haben und ein Cockpit, eine App, ein Protokoll, eine technische Lösung und nicht sich bei dem einen dort einloggen, beim nächsten dort, bei dem dritte schickt einem einen Fax und am Ende müssen sie in Excel sich dann wieder die Tourenplanung zusammenstellen. Mhm. Und bei uns haben sie alles aus einer Hand.
Gab es auch mal die Idee, so Thema Positionierung, du hast eben irgendwann, ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch war, gesagt, oder eben ganz am Anfang, man verzettelt sich sonst sozusagen. Das ist auch so eine Geschichte gewesen. Wie wichtig war so das Thema Positionierung und wieso zum Beispiel habt ihr nicht selber Fahrer eingestellt. Hättet ihr ja noch machen können, zusätzlich zur Plattform.
Weil wir uns immer rein als Vermittler positionieren. Das heißt, wir haben wirklich, wir sind Software, wir mischen uns weder in Preise, noch mischen wir uns in irgendwelche anderen Angelegenheiten ein. Mhm. Und genau diese neutrale Stellung ist wichtig, um auch Vertrauen zu schaffen in alle Richtungen. Das heißt, es wird kein Dienstleister bevorteilt oder benachteiligt, es ist kein Auftraggeber anders gestellt als der andere. Und es ist natürlich auch ein großes Vertrauen, wenn der eine Autovermieter sagt, ich stelle meine Fahrten ein und dann ist der andere dort. Vor allem für Autovermieter ist das daraus kann man viel ableiten. Wie viel Aufträge, wie viel Kosten, wie effizient wird die Flotte gesteuert? Also das sind ja alles Sachen, das sind Wettbewerber. Mhm. Und genau deshalb haben wir auch gesagt, wir bleiben ein sehr neutraler, komplett neutraler Vermittler zwischen beiden Welten, sodass auch kein Dienstleister sagt, ach, ich sehe die Fahrt ja immer nicht, die der andere sieht, oder ich fühle mich benachteiligt, oder ihr nehmt euch doch immer die besten Fahrten weg und lasst so die schlechten da. Wir machen gar nichts, wir stellen die Infrastruktur und alle haben die gleichen Chancen.
Okay, also so quasi ein bisschen wie die Schweiz.
Sehr gut. Das war's, das war der zweite Teil. Bevor es zu Ende ist, habe ich noch eine persönliche Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonnier ihn und lass gerne bei iTunes eine Bewertung da. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer 3 wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.